Agilität und Veränderung. Eigenes Denken für eigene Entscheidungen. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
Hallo Stefan.
Hallo Janko, grüß dich.
Ja, schön, dass wir dich heute hier mit dabei haben können zum Podcast Agilität, Anregung zum Selberdenken.
Wir wollen heute mal das Thema mit dir Agilität für Praktiker, alles andere ist verkopft, aufgreifen. Bist du denn ein Praktiker? Magst du mal was zu dir sagen? Wo kommst du her?
Wo komme ich her? Ich würde auf alle Fälle erstmal auf die erste Frage antworten. Ich würde mich schon sehr als Praktiker bezeichnen. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur, das war nie ausgeführt, sondern eigentlich gleich so von die Informatik gehüpft und bin so mal als Entwickler gestartet und dann halt als Projektleiter dann halt Projekte halt rein. Und da habe ich halt gesehen, halt klassische Schule, da funktioniert eine ganze Menge nicht. Und da muss etwas anderes rein, da muss man halt etwas praktischer rangehen. Und damals so um die, das ist ja schon mittlerweile die Jahrtausendwende, ist ja schon fast wie, wenn du an Leuten vom Krieg erzählst. Also vor 20 Jahren ging es dann ja auf einmal los mit Extreme Programming und so weiter. Und da haben wir uns halt diverse Sachen dann halt in unsere Projekte halt übernommen. Ja, und dann irgendwann mal kam dann halt sowas wie Scrum oder Kanban halt mit hinzu und konnten damit halt Projekte besser umsetzen. Ja, also halt besser auf den Punkt bringen, die Timelines halten, ja, die bösen Timelines zum Beispiel, und konnten halt eine Software abliefern, die halt funktioniert hat. Das fand ich immer sehr von Vorteil, das halt mit einzubauen, im Gegensatz zu halt zu diesem rein klassischen Modell.
Ja, wenn man heute so in den Unternehmen so reinschaut, was da teilweise ja passiert, ist das viel in Richtung Ausbildung. Wir reden immer über, welches Framework setzen wir ein, brauchen wir Skalierung und welches, machen wir Scaled Agile, machen wir Safe, machen wir Less und dann müssen wir da noch über Ausbildung reden. Wie siehst denn du die aktuellen Themen, die da so laufen, wie stark hilft uns das denn in einem Unternehmenskontext praktisch Wert zu schaffen? Wofür Agilität ja eigentlich steht, wenn da das Team und der Value im Zentrum steht.
Also meinst du, wenn die Werte im Zentrum stehen?
Genau.
An der Stelle. Ja, die Werte sind ja halt aus der Sicht, da gibt es ja genau, also wenn ich mir das Manifest anschaue, ja, und nur das Manifest, da gibt es ja genau 4. Mehr gibt es ja nicht. So, und das sind ja sehr pragmatische Werte. Ja, wobei ich das Wort dann da an der Stelle Wert manchmal so ein bisschen zu hochgegriffen finde. Ja. Also wenn ich mir den ersten rausnehme, ja, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, ja, als Wert. So, das bedeutet eigentlich nicht schlicht und ergreifend als ich möchte da effektiv sein. Ich möchte Software bauen und die muss funktionieren. Das ist viel wichtiger, als dass ich irgendeine total tolle Dokumentation habe, aber meine Software funktioniert da an der Stelle nicht. Und somit sind das halt aus der Hinsicht rein praktische Werte, die ich da halt anwenden kann. So, und deswegen finde ich diese agilen Werte dort alle 4 sehr wichtig. Ja, und wenn man auch so ein bisschen, wenn man sie anschaut, auch so ein bisschen Common Sense. Also sie sollten aus meiner Sicht Common Sense sein.
Ja. Ja, das ist zumindest mal ein ganz guter Startpunkt. Aber jetzt nochmal diesen Praxisbezug in den Unternehmen, so wie ich das dann teilweise sehe. Ich bin ja auch als Coach in verschiedenen Unternehmen unterwegs. Und ja. Wenn ich dort gerade eben am Anfang danach frage, nach dem Warum, also warum macht ihr das eigentlich, dann kommen weniger diese Aussagen, die jetzt so jetzt in den Werten stehen, sondern zumeist andere eben. Und da geht es auch weniger um, also das Thema Wert schaffen, könnte man ja sagen, oder lauffähige Software. Das kommt also in meinem Umfeld jetzt selten vor, sondern das sind eben so Antreiber, ja, wir müssen attraktiv sein für den Arbeitsmarkt, wir müssen das tun, was auch andere machen, da müssen wir Schritt halten, andere machen das auch so. Wir müssen schneller sein, wir müssen Innovation machen, da kommen so Schlagwörter wie Digitalisierung und dergleichen. Also siehst oder wie empfindest du das? Entfernt man sich da in dem Anwendungsgebiet so ein Stück weit von diesen Werten und sind es eigentlich heute andere Antreiber und wird es dann dadurch zu verkopft?
Ich persönlich würde sagen, das, was du gerade halt ansprichst oder was dann halt oft auf dem, ich würde es mal formulieren, Meinungsmarkt ist, ja, das ist so eine Form von Interpretation, die ja in diesem Manifest zum Beispiel, also wenn man mal halt die Mutter oder die Väter, also muss er ja gendern, also beides, ja, obwohl na, mit dem, was er halt gerade geschrieben hat, sind es ja normal die Gründerväter des Manifestes, ja, war das halt schlicht und ergreifend halt eine Ansammlung von pragmatischen Informatikern, ja, die gesehen haben, was ihnen im Wege steht, halt Software zu bauen, damit der Kunde damit ein Stück funktionierende Software hat, um seine Sachen zu erreichen oder seine Sachen umzusetzen. So, also solche Sachen wie Purpose, Kultur etc. war jetzt dort damals vor 20 Jahren, bin ich jetzt mal so dreist zu behaupten, stand ja nicht im Vordergrund, sondern stand halt jede Menge im Weg, um überhaupt gescheite Software zu bauen. Also in den 90ern, wo ich ja so ein bisschen mitgestartet bin und halt auch bei der Divis mit unterwegs sein durfte, dort gab es dann ja halt auch viele Projekte, die in den Overrun reingegangen sind. Also schlicht und ergreifend alle Budgets gesprengt haben und Zeitlinien gesprengt haben und wo die Software auch oft zum Beispiel nicht funktioniert hat. Das will ich mich jetzt nochmal ganz düster dran erinnern. Das war jetzt ein Kind aus dem Anfang des 2000er. Das war zum Beispiel die Einführung der Maut in Deutschland. So, T-Systems, Daimler war mit dabei. Ich glaube, Telekom. Habe ich Telekom schon gesagt? Nee, ich glaube, dieses Konsortium. Mhm. So, und das lief halt völlig dem Classic Way nach. Und das wurde ja schon ab den 90ern spezifiziert. Also da sind wir so ein bisschen bei, ne, funktioniert Software mehr als umfassende Dokumentation? Was haben die für Papier erzeugt? Ja. Mhm. Aber es halt, um es dann halt, also bei der Maut ja nur wirklich, es auf die Straße zu bringen, ja, falls sich jemand noch düster, aber man kann es ja auch nachgoogeln, halt an die Meldung im Blätterwald erinnert, ja, das lief ja nicht so glatt, ja, so, und es hat einfach nicht in der Hinsicht dieses, ich plane vor alles im Detail durch und ziehe es dann halt mit dem Implementierungskonzept dann halt am Ende durch an einem großen Block, das funktioniert einfach nicht und das hat doch nicht funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man den BER so gebaut hat auf diese Art und Weise, weswegen der jetzt erst gerade mal so ein bisschen betriebsfähig ist, zur unpassenden Zeit.
Mir kommt da dann immer auch das Thema Ziele wieder ins Gedächtnis. Was will man eigentlich dann damit erreichen? Also wo sieht man dann eigentlich den Wert da drin, der jetzt geschaffen werden soll? Und wenn du jetzt das Thema Maut ansprichst, da ist bei mir, also ich war nie Teil dieses Projekts in irgendeiner Form. Ich habe es dann nur aus der Zeitung oder in den Medien verfolgt. Da ist es mir dann teilweise so vorgekommen, dass es schon um auch die zu zeigen, dass Deutschland so Technologie-Leadership kann und dass es eben weniger darum ging, wirklich Maut einzunehmen, so wie jetzt in anderen Ländern hätte man ja einfach ein Mautsystem übernehmen können, wenn es darum gegangen wäre, wirklich Maut einzunehmen, sondern dann waren das vielleicht andere Ziele. Und wie stark oder wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, diese Ziele wirklich sichtbar zu machen? Also, ne, man will ja dann immer.
Ja, wichtig.
Ja, genau. Das ist ja total wichtig. Wird es vielleicht ein Stück weit vergessen, dass das so wichtig ist und dass man das transparent machen muss, dass Ziele verständlich und mitgetragen werden können und dass die dann auch messbar werden?
Du meinst jetzt das Ziel im Projekt oder bevor es überhaupt startet? Oder?
Naja, ich sag mal, ich forme das Team um motivierte Leute. Und motivierte Leute, also wer sind die motivierten Leute? Das sind die, die sich mit dem Ziel identifizieren können. Die sagen ja, also ich meine, als Vegetarier würde ich sagen, komm, wir machen den Metzger jetzt noch geiler. Ist irgendwie, also ja, sondern das muss schon, also ich muss mit meinen persönlichen Werten eben übereinstimmen mit dem, was da als Ziel dahinter steht, was wir erreichen wollen. Und dann kann ich mich als Experte auch einbringen. Darum geht es ja letztlich auch, die Freiheiten zu schaffen, dass jeder seine Expertise einbringen kann in einem diversen Team. Und dafür muss das Ziel eben klar sein. Und wenn das Ziel so vage formuliert ist, dann kann ich Fortschritt nicht messen. Ich hab kein Alignment, also diese Ausrichtung des Teams auf was ist denn jetzt wertvoll und wichtig. Sondern dann ist es eben ein, wir arbeiten da in Stunden, ne, wir müssen mal unsere Leistungsnachweise machen und dann schreibt man drauf, dass wir Meetings gehabt haben und dass wir irgendwelche Code geschrieben haben. Dann geht es um Tätigkeiten. Wobei Agilität mit dem, also so wie ich das verstehe, ist, geht es ja eben weniger um diese Tätigkeiten, sondern um den geschaffenen Wert. Und da muss schon klar sein, worin sehen wir denn Wert?
Da sprichst du genau was Richtiges an. Ja, weil sage ich jetzt mal, der Sinn und Zweck des Ganzen, ist ja nicht für sich selber zu stehen oder, oh, wir haben jetzt ein Team, oh, wie schön, wir haben Teams. Oh, ist das toll, ein Team zu haben. Sondern ja halt, damit du halt das Ziel optimal erreichst, ja, mit bestmöglichen, ja, auf eine bestmögliche Art und Weise. Genau deswegen möchtest du Teams, ja, die schlagkräftig sind, damit du halt hochgradig effektiv bist und effizient bist. Ich nehme mal dieses böse Wort doch mal mit rein, um halt ein Ziel zu erreichen. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig zu wissen, wohin geht die Reise, also was ist das Ziel. Ja, so, und das ist so ein bisschen bei Zing auf der Seite, gibt es ein wunderschönes, die haben so eine Subseite, und zwar Auftragsklärung. So, die haben so eine ganze Seite, wo die das halt beschreiben. Also, wo kommt Auftragsklärung her? Was ist Auftragsklärung? Und jetzt fragst du dich, Janko, wir haben doch gerade über Ziele geredet. Was redet denn über Auftragsklärung? Und der Punkt ist, wenn mir der Auftrag, ja, nicht klar ist, wofür ist das gut? Ne, da sind wir bei deiner Frage, ne, wofür ist das gut? Dann wird dir auch das Ziel nicht klar. So, und dann kannst du da Manpower reinsetzen, wie du willst, dann wirst du nichts erreichen, weil das Ziel nicht klar ist. Mhm. Und ich denke mal, es gibt so mehrere Sachen. Also der Punkt für ein Ziel ist, es sollte auf alle Fälle schon mal klar sein. Also das ist schon mal so das Erste. So, also was du erreichen möchtest. Also sagen wir mal, bei der Maut ist es relativ einfach. Also du möchtest, sag ich jetzt mal, also auf der einfachsten Ebene, du möchtest halt für die Streckennutzung möchtest du ein gewisses, möchtest einen monetären Rücklauf haben, damit du halt Kosten für die Straßenbereitstellung etc., sag ich jetzt mal, wieder zurücklaufen lassen kannst. So, damit diese Autobahn überhaupt in der Form so ermöglicht ist für die Menge des Verkehrs. So, das Ziel ist relativ einfach. Wenn du der HSV bist, dann hast du, denke ich mal, auch ein ziemlich einfaches Ziel. Du möchtest wieder zurück in die erste Bundesliga. Also für alle Mithörer des HSVs, ja, toi, toi, toi. Wünsche alles Beste. einige Sachen sind aber relativ schwierig, ja, als Ziel zusammenzufassen. So, und diese IT-Projekte, weil dieses Warum und wofür ist das gut, nicht immer einfach zu fassen ist. So, und dies muss aber geklärt werden.
Ich müsste da nochmal einhaken an der Stelle mit diesem Auftragsklärung. Ich verstehe eben unter Auftrag, das ist das, was der Kunde jemanden, also einen externen Team zum Beispiel, beauftragt. Also das, was er haben will. Agile Setup würde ich jetzt Produkt dazu vielleicht sagen, im weitesten Sinne. Und ich würde das nochmal unterscheiden von Ziel, weil das Ziel ist das, was die Organisation des Auftraggebers damit erreichen will. Und dann steht, da kommt nämlich jetzt schon die erste Annahme, die sagt, wenn ihr mir dieses Produkt, so wie ich es beauftrage, ihr mir liefert, dann erreiche ich damit mein Ziel. Und das ist eine Annahme, die vielerorts sich gar nicht bewusst gemacht wird, dass es eine Annahme ist.
Ja.
Und dann sind wir auch, wenn wir dann schon über Verträge reden wollen, also weil es geht ja eine Auftragsklärung für den Abschluss eines Vertrages, wo dann vielleicht auch ein Liefergegenstand irgendwie benannt werden muss, dann ist man traditionell sehr oft unterwegs, Kostenseiten zu betrachten. Die Kostenseite, was kostet es, wie sind die Abnahmekriterien des Produktes? Und man kann das auch, also diese Denkweise mit dem Nutzen eben sogar auf Verträge übertragen und sagen, eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn ich einen Vertrag hätte, wo ich sage, liefer mir den Wert. Und nicht im Sinne von, liefer mir das Produkt und rechne die Kosten ab. Und dann reden wir immer über Kosten.
Ja. Der Punkt, ich würde einmal auf etwas anspringen oder nochmal zurückgehen, was du jetzt davor gesagt hast, und zwar nämlich dieses Wofür, also bei den Auftragsklärungen. Ja? Bei Ziele gibt es ja viele. Also wir reden ja immer von diesem einen großen Ziel. Ja? So, aber am Ende des Tages ist das, sage ich jetzt mal, teilt sich so ein Einzelziel oder so ein Gesamtziel ja halt auf in so ganz viele Teilziele. Ja, wo unterschiedliche Leute was damit bewirken wollen. Und es gibt nochmal halt so ein Ziel hinter dem Ziel, möchte ich sagen. Also es gibt einmal dieses diese offensichtlichen Sachen, ja, ich nehme mal Sport, ja, so, wenn ich jetzt, ich nehme mal die Fußballmetapher, ja, das Ziel des Vereins ist ja jetzt mal Platz Nummer 1 zu sein, als ja, Ziel des Wettkampfes an sich, ja, der Gewinner zu sein, ja, so. Und können ich aber auch zum Beispiel sagen, wenn ich auf die Person runterbreche, ja, damit ich dann einfach für mein Ego der Erste bin, ja, also das, also für einen Fußballer könnte ich mir vorstellen, ich bin der Beste in meinem Bereich, ich bin der Erste geworden, ich bin deutscher Meister geworden. So, ich nehme das für mich persönlich als mein persönliches Ziel mit, dass ich ein ziemlich guter Fußballer bin, ja, und dieses der Welt gezeigt habe, indem ich dieses gewonnen habe, ja, und am besten habe ich das gleich mehrfach gewonnen. So, und aber der Fußballclub könnte zum Beispiel das Ziel haben, wenn wir den ersten Platz gemacht haben, dann sind wir dafür qualifiziert und bekommen die und die Einnahmen und können uns ein größeres Stadion leisten. Also, was ich nur damit sagen möchte, es gibt einmal, sage ich jetzt mal, so ein Ziel, was erstmal so frontal steht, was es zu erreichen gilt, aber das Ziel dahinter, und vielleicht ist das, was du ansprechen möchtest, was wirklich erreicht werden soll. War das so ungefähr so der Punkt?
Ja, ich wollte
eben... Das Ziel dahinter?
Ja, das ist ja nochmal eine Sache, vordergründige Ziele oder oder Hidden Agenda oder so, vielleicht meinst du das? Mir ging es darum zu unterscheiden zwischen einem Ziel und einem Liefergegenstand.
Ah, okay. Ja, ja, das ist definitiv ein Unterschied.
Weil
ja,
wenn der Kunde sagt, liefer mir mal bitte das Produkt, dann kann man sagen als Lieferant, ja genau, das liefere ich dir. Mhm. Oder man kann sagen, ja, warum willst du das denn haben? Ne? Da gibt es eine schöne Metapher, da sind wir jetzt wieder bei, ich habe das mal in einem Sales-Training gehabt, da hatten wir den Verkauf von Zahnbürsten. Und da ist ein Kunde gekommen und ich war jetzt der Verkäufer. Also wir hatten so Rollenspiele gemacht und ich sollte eben meine Zahnbürsten verkaufen. Und dann habe ich gefragt, ja, was wollen Sie, eine harte, eine weiche Zahnbürste? Und er hat gesagt, nee, ich brauche schon eine harte Zahnbürste und die muss groß sein und so. Und dann habe ich eben was ausgesucht und habe es ihm gegeben. Und dann haben wir es aufgelöst und habe gesagt, der Kunde hatte das Ziel, eine Zahnbürste zu kaufen, mit der er seine Toilettenecken sauber machen kann. Und ich hätte jetzt als Verkäufer eben ich bin automatisch davon ausgegangen, ja klar, da will sich damit Zähne putzen. Ja, nee, er will ein Produkt, ja, was ich anbiete, aber zu einem ganz anderen Nutzen. Also was will der denn damit machen? Mhm. Und dann ist zum Beispiel so eine elektrische kleine Zahnbürste, die da oben so ein bisschen rum, das ist gar nicht das Richtige, obwohl das für mich höherpreisiger oder so vielleicht mehr Sinn macht. Also immer diese Warum-Frage zu stellen, ist hilfreich und man tappt, da sind wir wieder bei diesen Biases, halt sehr schnell als gerade als erfahrener oder erfahrener Coach oder erfahrener Manager, Auftraggeber, in so eine Falle rein, zu sagen, ja, ich weiß, was der will. Ha, ich weiß es schon. So, und das ist es vielleicht nicht, sondern durchaus nochmal zu fragen, warum?
Da gebe ich dir komplett recht. Ja, also ich finde das Beispiel auch schön, was du gerade warst, mit den Zahnbürsten, mit dem Verkaufstraining, ja. Also ich kenne ja unsere Informatiker und Ingenieurs-Community, ja, wenn du das Wort Verkäufer in den Mund nimmst, das hat ja immer so ein gewisses Schmäckle, ja. So, aber im Grunde genommen ein ziemlich guter Verkäufer oder ein sehr guter Verkäufer macht ja genau das. Also der sagt nicht, hier ist das Auto mit den und den Schlitzen oder sonst irgendetwas und total super und jetzt haben sie auch noch eine Standheizung, ja. Und dir fällt dann als Kunde ein, ich bin nicht im Winter, ich wohne nicht in Bayern, ja. Ich bin in Schleswig-Holstein und das interessiert mich alles gar nicht, was du mir erzählst. Mach dicht, ja, sondern halt der hat ja schon ein Bild oder entweder das schon spezifisch, ja, aber irgendwie innen drin ist sein Bild, sein Wissen, wofür er es dann haben möchte. Ja, und da sind wir wieder schon wieder bei dieser Wofür-Frage, wofür ist das gut? Und ein guter Verkäufer fragt dir erstmal genau das, was möchtest du damit machen?
Mhm, genau.
Ja, was ist dein, oh Gott, ich sag's mal, Achtung, Purpose.
Ah. Genau. Ja? Das ist Efficiency versus Effectiveness.
Ach, oh Gott. Ach, ja. Ach. Also wofür ist das gut, ja?
Ja,
Und
ja.
Wenn der Verkäufer dahinter kommt, das geht dazu, der will einmal, sage ich jetzt mal, am Wochenende richtig Spaß auf der Autobahn haben, wenn er mal alleine fährt, ja, und Papi mal alleine unterwegs ist. Oder in die Mutti, also, ne, ist ja heutzutage. Genau. Ne? Also ist ja, ne? Kann ja jeder, wie er will. So, und dann richtig aufs Gas drücken kann. Und auf der anderen Seite muss dann aber, müssen halt die Doppelzwillinge, liebe Grüße an Ralf Kruse, müssen dort irgendwie dann halt zu den jeweiligen Unterrichtsstunden oder Sport oder was sich gefahren werden. So, und da wählst du dann mal halt mit dem Porsche nix, ja, auch mit dem Panamera nix. Ja, also dann brauchst du halt was anderes, dann brauchst du irgendwie was anderes. Und darüber muss sich dann halt der Verkäufer dann halt denken, was passt dann, was welches Produkt, ne? Das ist ja wahrscheinlich das, worauf du da angespielt hast, welches Produkt würde halt passen.
Aber man spricht dann eben weniger über Kriterien des Produktes, als vielmehr über woran merkst, also was brauchst du denn, was willst du denn damit erreichen? Und das Produkt ist dann danach.
Ja, die Frage ist, an welcher Stelle. Also einmal ja, das finde ich auf alle Fälle, finde ich richtig. Ja, also auf alle Fälle sollte das passieren. Die Frage ist, wo passiert das? Was meine ich damit? Bin ich in einem normalen Team, also in einem Team, so, und das ist dafür verantwortlich, ja, also das Produkt auch zu verkaufen oder wie auch immer. So, also ist es daran beteiligt, dann ist es dann mit dabei. Aber es gibt dann halt in größeren Firmen oder in größeren Sachen, dann wird das Team, was das nachher umsetzt, nicht das Team sein, was vor das Verkaufsgespräch führt. Das kann dann, aus meiner Sicht, dann ist der, ich möchte mal so sagen, ist der größte Drops um Produktdebatte schon gelaufen. Ja, dann kannst du aber fragen, okay, also wenn du jetzt halt gerade diesen Bulli oder das und das bestellt hast, ja, wenn du deine 4 Kinder hast und damit das und das machen möchtest, ja, sollen wir das Produkt nicht lieber so und so gestalten? Weißt du, was ich meine? Also dann, ne? Das, ich glaube, das ist immer, wo du halt gerade eingebettet bist, weil bestimmte, bei einer gewissen Größe von Unternehmen, ja, ist das halt, denke ich mal, kannst du dich reinklinken oder dieser Teil ist schon gelaufen. Also der ist dann halt schon da und dann kannst du halt mit dem Kunden sozusagen halt über die Gestaltung des Produktes reden. Aber wenn der halt sagt, also ja, ich möchte Zähne putzen und ja, mir wurde eine elektrische Zahnbürste, ist genau das, was ich möchte, ja, dann ist der Teil erstmal so geklärt. Also zumindest ist es dann schwieriger, das nochmal wieder in die andere Richtung zu drehen. Und die Frage ist, ob das dann der Kunde dann so will, weil er hat es ja schon gekauft. Weißt du, was ich meine?
Genau, da kommt mir ein praktisches Beispiel. Wir wollten ja heute ein bisschen mehr auch über Praxis reden. Da fällt mir ein praktisches Beispiel ein. Ich hatte eine Diskussion mit einem Product Owner über Schätzungen und Budgetplanungen. Und da hatten wir uns so ein bisschen darüber eben, ja, heftig ausgetauscht, soll ich es mal nennen. Können wir das denn überhaupt tun? Wir sind doch da eingebettet in einem Konzern und das läuft eben so. Und da können wir eben so nicht die agilen Prinzipien anwenden, wie man das eben so nach Papier macht und so weiter und so fort. Und dann an der Stelle sind wir darüber dann besser geworden, indem wir gesagt haben, wir trennen den Teil, den wir als Rahmenbedingungen erkennen. Wir wollen auch nicht die Rahmenbedingungen ändern, sondern die müssen wir nur gut verstehen. Und das andere ist, es gibt einen großen Bereich an Dinge, die wir selber in der Hand haben, die im Team liegen, die wie wir eine Zeiterfassung machen, wie wir was reporten, wie wir Dinge tun. Und die Dinge sollten wir aber sehr, sehr wohl überlegen, wie wir sie besser und besser iterativ für uns einfacher, handelbarer und werthaltig eben machen, um damit dann letztlich die Rahmenbedingungen zu befriedigen. Aber lass uns das mal trennen und lass uns nicht immer wieder gegen Wände rennen, wo Rahmenbedingungen stehen, die wir sowieso nicht ändern können. Genau. Und das hat uns geholfen, an der Stelle eben diese Trennung zu machen. Und dann hat es auch wieder so ein Stück weit einen Bereich geöffnet fürs Team, zu sagen, ja klar, die Retrospektive an der Stelle macht jetzt Sinn, weil wir sagen, in dem Bereich, da können wir frei uns entfalten und uns einbringen. Und da macht es auch Sinn. Es macht keinen Sinn, eine Retrospektive zu machen, machen wir den Budgetprozess im Konzern anders. Also ist mal interessant, drüber zu sprechen, aber dann ist er wieder gut. Können wir die Schublade dann wieder zumachen.
Also sagen wir es mal so, wer ein Erbe Don Quixotes ist und ihm macht das Spaß, der wird daran wahrscheinlich seine Freude finden, dieses zu tun.
Genau.
nur halt wahrscheinlich auch mit dem gleichen Ausgang wie von Don Quixote. Und da sind wir wieder, wofür ist das gut? Mhm. Also du hast, glaube ich, gerade einen ganz guten Punkt angesprochen. Ich bin immer eingebettet in einem Kontext und einem System. So, dadurch, dass ich ja so ein bisschen mit dem beim systemischen Coaching mal, ich sag's mal lieber voll, so reinschnuppern durfte, ja, und in der Systemik bist du halt ja immer eingebettet. So, und die Frage ist, was du da halt an der Stelle machen kannst, damit es besser wird oder damit sich was ändert. So, und wenn ich mich dann halt auf den Hosenboden setze, ja, und mit meinem Scrum Guide rumwedel, ja, und sage so, das ist alles ein ganz böses Management und das ist alles, das muss alles ganz anders sein, damit wir toll sein können, ja. Mhm. Das ist dann, wie sagt das nochmal der eine von IBM da, dieser ehemalige IBM-CTO, der rennt dann auch ab und zu auf solchen Kongressen rum, der sagt immer so, ist halt Loser Talk, mhm. Ja, das ist halt so, das ist, damit änderst du rein gar nichts, ja, mhm. Und dann gehen wir nochmal wieder auf diese agilen Werte, ja, ein, oder touchen die wieder so ein bisschen, halt, was kann ich halt in dem Moment halt machen, ja, ich möchte ja funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, ja, ich möchte, da steht aber nirgendwo, oder Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung, da steht nirgendwo, ich habe keinen Vertrag, mhm. Ja, oder ich habe keine Dokumentation, oder hier reagieren auf Veränderungen mehr als Befolgen eines Plans, das heißt also nicht, ey, kein Plan oder Schätzung oder was weiß ich, ja, so, und sondern sagt halt so, ja, das eine ist gut, aber das andere ist wichtiger, so, und wenn man jetzt das mal böse sagen würde, das, was du gerade beschreibst, ist so ein bisschen ja der klassische Hybrid, ja, ich habe so ein Unternehmen, was halt auf der einen Seite mit einer klassischen Struktur, mit Hierarchie und so weiter halt abläuft, ich habe Finanz- und Budget- und Freigabeprozesse, ja, und so, und dann bin ich halt darin und möchte mit einem agilen Team, möchte ich darin, sage ich jetzt mal, eine Software umsetzen. So, und natürlich kann man sich wünschen, eigentlich hätte ich ganz gerne lieber Business Agility, aber wenn du gerade nicht hast, ja, dann ist das, was du gerade gesagt hast, wirklich das, was es halt ist. Ich muss halt anpassen. Agilität bedeutet anpassen. Ich muss das Team, ja, darin einbetten, dass es halt mit den agilen Mitteln, möchte ich es mal so formulieren, Werte, Methoden, wie auch immer, however, genau sich da halt reinfügt, weil ansonsten holst du dir immer eine blutige Nase anstatt, und das erzeugt ja wieder Verluste. Mhm. Dann bist du nicht effektiv genug. Von Effizienz will ich ja gar nicht reden. Mhm.
Mhm. Gut, das würde jetzt nochmal eine andere Diskussion aufmachen, Effizienz versus Effektivität oder Outcome versus Output. Wir wollten ja heute ein Stück weit mehr praktisch unterwegs sein und der pragmatische Scrum Master so als Aufhänger würde ja dann genauso sich verhalten, wie wir es jetzt gerade so ein Stück weit hergeleitet haben.
So würde ich so sehen, ja.
Ja, genau. Also, und damit... Und damit dann auch effektiv Wert schaffen. Du hast jetzt noch einen Punkt angesprochen mit diesem Anpassen, Adaptability. Ja. Ich möchte da, ist ein innerer Antrieb heraus, mir da jetzt nochmal was von der Seele zu reden bei diesem Anpassen. Anpassen kann man damit natürlich auch Dinge kaputt machen. Und wenn man jetzt anpassen im Sinne von, ja, wir nehmen jetzt ein bestimmtes Framework und das hat einen bestimmten Namen, der Einfachheit halt, und nehmen wir jetzt einfach mal Scrum, weil das die meisten eben kennen. Und jetzt sagen wir, ja, wir nehmen Scrum, also das machen wir, aber so, also Scrum but, ne, klar. Mhm. Aber jetzt machen wir da so viel Adaptability, dass wir bestimmte Dinge raustun oder noch schlimmer, wir nehmen gar nicht das Scrum, sondern picken uns Dinge raus, ne? Also dieses Cherry-Picking. Und wir sagen, ja, jetzt, wir brauchen das Daily. So, und jetzt machen wir ein Daily und jetzt schreiben wir User Stories, weil wir denken, das gehört damit dabei. Ist natürlich nicht so, steht auch nicht im Scrum-Guide. Aber wir nehmen diese zwei und dann führen wir noch Jira ein und jetzt ist das Scrum. So, und dann macht man damit natürlich auch viele Dinge kaputt, weil die Begrifflichkeiten dann verbrannt werden. Aber als jemand, der dem es nicht um Begrifflichkeiten geht und mir geht es auch nicht um Begrifflichkeiten und ob das jetzt verbrannt wird oder nicht, sondern wenn ich jetzt Manager hier, ich entscheide jetzt, wir machen das so und dann nehmen wir das und das, um eben mein Ziel und damit vorrangig mal mein eigenes Ziel als das, was bei dem Team unter Purpose steht, zu forcieren, dann ist mir das ja auch egal, ne?
Aber es hilft natürlich nicht langfristig oder im Sinne von, ja, wir nehmen die Leute mit. Also so dieses Thema Adaptability ist eben mit Vorsicht zu genießen und ich bin ein großer Freund davon zu sagen, es sollte eben angepasst werden von jemandem, der da möglichst schon ein bisschen Erfahrung damit hat. Was kann man denn weglassen und in welchem Rahmen sollte man es denn anpassen? Was ist denn mit anpassen gemeint?
Ich würde da an der Stelle mal mit folgender Frage reinstarten und man merkt, das ist eigentlich so eine sehr, sehr gute Frage. Wofür ist das gut? Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, halt so mit so ziemlich allen Sachen einzusteigen. Und zwar gibt es ja nicht nur den Purpose des Produkts, ja, sondern wenn der Punkt ja an der Stelle halt sich klärt oder geklärt ist, dann okay, der Purpose für das Produkt ist, ich möchte coole Musik hören, egal wo ich rumlaufe und möchte im Monat eigentlich nur 10 Euro dafür bezahlen. Ja, hoppala. Wir haben Spotify. Mhm. So, und auf der anderen Seite, ja, okay, wie, mit welcher Management-Methode, ich sag mal, Management nicht nur im Sinne von, hey, wir haben ja so ein Management, ja, sondern halt das Managen des ganzen Ablaufs, sage ich jetzt mal, und der Zusammenarbeit, Kollaboration und Kommunikation, um zu diesem Produkt zu kommen. So, und da ist auch wieder, was ist denn der Purpose, dieses so einzubauen. Du hattest gerade zum Beispiel gesagt, wir machen das, ich glaube, weiß nicht mehr, wann du es gesagt hast, aber halt, damit wir halt für unsere Mitarbeiter attraktiv aussehen oder irgendwie sowas. Das war irgendwie sowas war da, ne? Mhm. So ist ein Purpose. Die Frage ist, ob dann halt, also wofür ist das gut? Ja, zum Beispiel, ich bleibe mal auch mal bei Scrum, obwohl es ja wesentlich mehr Sachen gibt, womit ich halt agil tätig sein kann. Wofür ist das gut? Ja, ist dann Scrum die Antwort? Mhm. So, und bevor ich also mit irgendeiner agilen Methode oder mit irgendetwas reinrenne, ja, sollte ich erstmal klären, wofür ist das gut? Also, was soll diese Methode können? Ja, und was soll am Ende halt dabei rauskommen? So, und wenn mir, ich hatte heute bei LinkedIn, da war so eine Frage so zwischen so relationale Datenbanken und ob das, sag ich jetzt mal, noch weg ist. Ja, ich weiß, das ist gerade so ein bisschen Techie-Talk, ja, aber es gab mal eine Zeit, da gab es nur relationale Datenbanken. So, und wer sich halt mit diesem Bereich auskennt, der weiß, die sind für bestimmte Sachen gut und für bestimmte Sachen sind sie mies. So, wenn ich aber eine Zeit gehabt habe, wo ich eigentlich nur diesen Typ von Datenbanken gehabt habe, dann funktionieren bestimmte Sachen sehr gut und bestimmte Sachen mies. So, und jetzt ist es halt nicht so, dass relationale Datenbanken heutzutage, sage ich jetzt mal, ab Absurdum geführt sind. Die haben immer noch ihre Daseinsberechtigung, nur in bestimmten Fällen. Und wenn du sie halt nicht brauchst, dann nimmst du halt andere. Und so ist es ja halt mit agilen Methoden oder mit Sachen halt auch. So Scrum kann die Antwort sein, muss es aber zum Beispiel nicht.
Mhm. Im so, Nicht-Techie-Talk würde man da ja diesen Hammer-Vergleich wieder ziehen.
Ja, genau. Ne? Wenn du Scrum und dein Scrum-Guide in der Tasche hast, ja, dann sieht jedes Problem so aus, als wenn du damit mit Scrum das lösen kannst. Und du kannst damit sehr vieles lösen. Also es ist ja ein sehr gutes Werkzeug. Aber für einige Sachen und mittlerweile ist es so meine Lernkurve, steht sie dem auch manchmal auch so ein bisschen im Weg. Und dann kommst du halt mit anderen Sachen halt, wofür ist das gut? Ja, einfach besser und schneller halt ans Ziel, als wenn du dich zum Beispiel nur an den Guide ranhältst. Mhm. Ja, und aus meiner Sicht, und das wäre etwas, was ich mir mal von der Seele reden möchte. Es gibt halt einige Sachen, die sind in Scrum sehr flexibel, also das meiste. Es gibt aber einige Sachen, die stehen halt als Pfosten im Meer, möchte ich mal so sagen. So, bin das ein Küstenkind. So, also die stehen da sozusagen so als Pfeiler drin, ja. So, und diese Pfeiler können aber für bestimmte Sachen echt im Weg stehen.
Welche Pfeiler sind es?
Zum Beispiel, also du hast einen Scrum Master, ja, zum Beispiel, und einen Product Owner. Aus anderen Projekten kann das sein, dass du das halt von den Ressourcen ja gar nicht zur Verfügung stellen kannst. Oder du hast die ganze Zeit einen Scrum Master, aber dabei brauchst du den gar nicht, weil das Team reif genug ist. Also aus meiner Sicht, wenn das Team, und das Team soll es ja können, wenn das Team Scrum kann und reif genug ist, brauchst du keinen Scrum Master. Dann langweilt er sich und dreht sich Däumchen. Der kann dann vielleicht ab und zu mal vorbeischauen und gucken und vielleicht ab und zu mal Fragen stellen oder Ratschläge soll er nicht. Doch, also doch. Kann auch mal einen Tipp geben. Ja, ja, aber ansonsten Ja, so und
Der, ja, du hast es jetzt auch so der Scrum Master gesagt. Also das ist jetzt wieder meine Lernkurve, dass es vielleicht auch gar nicht nur den einen Scrum Master gibt, sondern es gibt einen Scrum Master, der vielleicht eher dem Team so Social Interactive Communication mäßig hilft. Da gibt es einen Scrum Master, der die CI/CD Pipeline besser bauen kann, der Test-Driven Development einfach ein bisschen mehr ins Team bringt oder der, der vielleicht die Schnittstelle zum Finance besser irgendwie, ne, bis zur Budgetplanung das irgendwie besser auf die Reihe kriegt.
Ja.
Also da gibt's verschiedene Skill-Sets und Persönlichkeiten und Backgrounds von Menschen, die eben für bestimmte Situationen, Problemstellungen oder Zeiten im Team besser oder schlechter geeignet sind, um das Problem zu lösen.
Ja.
Also,
genau. So, und wenn du halt diese Sachen halt hast und du siehst halt am Anfang, also der Purpose soll zum Beispiel sein, was halt rauskommt. Wir möchten für unsere, das hatte ich mal letztes Jahr in der Firma, wir möchten, dass halt der Wissensaustausch in der Entwicklung besser gestaltet ist. Kannst du Scrum nehmen, aber das ist dann sehr maximal invasiv, weil die hatten von der Aufteilung her, hatten sie halt zwei Teams oder sage ich jetzt mal so, insgesamt so 20 Leute, möchte ich mal so sagen, halt in der für die Entwicklung, Schrägstrich Design etc. Ja, und hatten dann aber halt ganz viele diversifizierte Kunden, ja, und die halt immer sehr viele Einzelaufgaben hatten. Das heißt, also, du hast Produktentwicklung in der Hinsicht, wir bauen ja ein Produkt für einen Kunden, das hat dann nicht funktioniert. Das war halt eine Agentur, die halt, sag ich jetzt mal, bestimmte Plattformen darauf angepasst hat, um halt Werbeflyer, digitale Werbeflyer halt zu erstellen. So, und somit gab es immer wieder kleine Wünsche Richtung dieser Werbeflyer. Und da gab es halt den Punkt, erstens, das ganze Team hätte diese Kommunikation mit den so vielen Kunden in der Form nicht gescheit aufbauen können. Ja, gleichzeitig musste dann auch wieder dieses Abarbeiten von diesen doch sehr kleinteiligen Aufgaben an der unterschiedlichen Plattform irgendwie abgebildet werden. So, das wiederum pro Kunde in ein eigenes Team aufzudröseln, hätte aber auch wieder keinen Sinn gemacht, weil dann wäre es wieder zu kleinteilig gewesen. Ergo, wenn der Ziel ist, dass der Informationsaustausch zwischen der Entwicklung und der Selbstverantwortlichkeit kommt, muss Scrum dann nicht die Antwort sein. Es könnte auch sein, mach doch einfach mal, fang doch erstmal mit Pair-Programming an. Ja, du fängst erstmal mit was Kleinem an. So, dann habt ihr den Austausch dadurch. So, und dann könnt ihr überlegen, okay, wie kann man eventuell die Arbeit besser verteilen?
Kanban, also wenn jetzt jemand zuhört, der eher auf Kanban schwört, der würde jetzt sagen, ja, das hört sich doch irgendwie nach Kanban an.
Ja, das wäre sein Reflex.
Genau, da wäre der Hammer, da wäre der Hammer wieder gewesen. Ja, interessante Geschichte.
Obwohl ich, das jetzt aber Achtung, das ist jetzt gerade Meinungstalk, ja, finde ich Kanban mit der Grundphilosophie, ich nehme den Ist-Stand auf und verbessere den kontinuierlich und visualisiere das und gehe dann halt auch in, na, bei denen heißt das ja immer so ein bisschen anders.
Bei denen.
Ist das ja nicht bei denen.
Bei da, denen.
Dann merkt, ich bin grundsätzlich Scrum Master. wo wir überlagern sind. Nein, Quatsch. Also wo ich dann halt immer wieder halt auch eine Review habe und drüber schaue, der redet in so einer Art Retrospektive, um zu schauen, wie ich das immer kontinuierlich besser machen kann. So, das ist ja nichts anderes, ist der Sinn von Scrum und von diesen Sachen, wofür ist das gut, ne? Wofür ist die Retro gut? Ja, das, was ich gerade mache, will ich besser machen. So, und das mache ich, man kann man natürlich auch. Nur halt, bei Scrum setzt du halt alles auf Null und sagst, unser Spielsystem heißt Scrum und deren Regeln. Und bei Kanban sozusagen sagst du halt, okay, wir fangen erstmal mit dem an, was wir haben. Wir haben ja schon Prozesse. Nur die sind halt eventuell nicht optimal. Die muss ich halt verbessern. Deswegen finde ich mittlerweile Kanban pfiffiger, weil du in dieses Adaptive, ja, damit wertefreier, ja, um die Ecke bringen kannst, weil du sagst, okay, wir sind in dem Kontext, der ist nicht optimal, aber den können wir optimieren. Ja, und da können wir ganz viele Sachen einbauen. So bei Scrum, ja, hast du gleich diesen Guide, ja, so, und der kann hilfreich sein, wenn das vom Setup passt und dir es möglich macht, aber da kann dir auch ganz gewaltig im Wege stehen und das bringt dann rein gar nichts. Das ist meine Erfahrung so aus so ein paar skalierenden Scrum-Projekten, wenn du so ein paar Evangelisten in Meeting drin hast und sagst, ja, hier steht aber im Guide. Ja, aber so ein Guide hat noch nie irgendwie einen Krieg gewonnen. So, also absolut. Da können, glaube ich, wahrscheinlich, ja, oder ein Spiel gewonnen. Ja, so entweder, also jeder Trainer hat dann ja möglichst hat einen Plan A und einen Plan B. Ja, wenn es auf dem Platz so oder so läuft. So, und wenn der dann halt sagt, ja, aber hier in meinem Guide, den ich jetzt vor meinem Spiel geschrieben habe, da müsste es so und so laufen. Ja, müsste, es läuft aber anders. Und das bringt dir gerade nichts. Du verlierst gerade 8:0. Sorry an die Schalker-Fans. Ja, dann ist das ungünstig. Ja, dann musst du halt anpassen.
Ja, das Schöne bei so Frameworks ist eben, dass ich am Ende dann auch, wenn es nicht funktioniert hat, die Problemstellung auf das Framework schieben kann und sage, es war ja gar kein Mensch und schon gar nicht ich, sondern es war das Framework.
Ja, und dann hast du zu Classic nichts gewonnen, weil das Spiel ist uralt.
Ja, genau. Aber es spielen halt
immer noch Menschen.
Es spielen halt immer noch Menschen und die Spiele, die sind ja auch nicht neu. Und das Spiel des schwarzen Petersschiebens, das gibt's halt auch schon länger. Und nur weil wir jetzt ein anderes Framework oder andere, was weiß ich, was einsetzen, heißt es ja noch nicht lange nicht, dass diese Impulse damit jetzt irgendwie weg sind.
Ich glaube, der Punkt ist, also es gibt ja super viele agile Methoden. Ja, Extreme Programming ist ja halt nur eins. Ja, so ein Set. Ja, und Scrum ist so ein Framework dafür. Scrum ist ja super beliebt. Es ist super beliebt. Ja, und aus meiner Sicht auch aus vielen Gründen. So, die Frage ist jetzt aber halt nur, was wird dort für ein Purpose reingelegt in Scrum, dass das so beliebt wird? Weißt du, was ich meine? Ja, weil sage ich jetzt mal, nicht jedes Scrum-Projekt, würde ich mal bös tönen, läuft elendig viel besser von dem, was hinten dabei rauskommt. Dafür habe ich zu viele Projekte auch gesehen, die damit auch genauso wie Classic-Projekte nur halt anders gegen die Wand gelaufen sind.
Ja, aber Stefan, das Schöne bei so Frameworks ist ja dann auch noch, wenn ich jetzt nur mit den Werten starten würde, was ja die ganz klassische Variante wäre, ne? Ich würde mal mit Werten starten und würde jetzt iterativen Ansatz wählen, würde vielleicht so eher ein bisschen Kanban im Kopf haben, aber das auch nicht so nennen, sondern einfach, ich will kontinuierlich besser werden, das ist die Idee dahinter und ich baue mein eigenes Spotify-Model, nur dass ich nicht Spotify bin und deswegen XY-Model dabei rauskommt. Aber das Schöne bei so Frameworks oder das Verführerische, würde ich es mal so nennen, ist da ist ein Blatt, A4, das ist cool, da sind die Rollen drauf, da sind die Meetings drauf und das nehmen wir jetzt und dann gibt's noch die Standardsoftware, die kommt von Atlassian und die hat dieselbe Terminologie, wie auf diesem A4-Blatt steht und dann kommen meine Leute, die kann ich auf das Training schicken und dann haben die ein Zertifikat und dann kommen die wieder und dann machen wir genau das, was da drauf steht und das funktioniert. Und das kann ich auch, ne, da sind wir wieder beim Plan, das kann ich einplanen, das kann ich so machen, dann kann ich die Schulungskosten planen, dann kann ich die Zeiten planen und dann bin ich wieder mit meinem Budgetprozess, alles gut und das kann ich jetzt auch vertreten und managen, so diesen, ne, diesen Umstieg. So.
Klingt ja wieder sehr klassisch, oder?
Ja, irgendwie komisch, ne? Genau. Ja. Dann baut man so eine Schale oder so eine Blase und sagt, ich manage jetzt die Blase und was in der Blase ist, da könnt ihr euer Framework benutzen. Ja. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, wenn man das so sieht, zwischen Arbeiten im System und Arbeiten am System. Ja, da gibt es ja den Ausspruch von Dalio, der das schon geprägt hat. Wenn man sich das so bewusst macht, es geht ja darum, diese Denkweise, dieses Prinzip, was dahinter steht, in das Business zu kriegen und weniger darum, jetzt das in dieser Blase, in dieser Produktentwicklung mit diesem Team irgendwie jetzt ne, dieses Kleinteilige, sondern es geht dann um das große Bild. Und wer würde denn einen Businessplan von einer anderen Company kopieren und sagen, hey, das ist unser Businessplan, ah, das machen wir jetzt mal so. Das würde doch niemand machen. Und schon gerade die Produkte. Ja,
aber die Rocket IG in Berlin kennst du schon, oder?
Was ist die Rocket IG? Ach so, meinst du Rocket Internet?
Ja, Zalando, Yamba etc., die haben nur Geschäftsmodelle kopiert und haben das oben drauf gesetzt. Also kopieren, Vorlage und versuchen damit Geld zu machen, ist aber gar nicht Thema.
Ja, nee, ich meine, ich sage nicht, das ist nicht vorgekommen. Also ich meine, wenn ich jetzt an früheren Jahre von China denke, da gibt es auch viel, was man dadurch kopieren gemacht hat.
Ja.
Aber ich hatte ja jetzt von einem Unternehmen gesprochen, Richtung Digitalisierung. Wir wollen Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Wir wollen uns natürlich abheben. Wir wollen, also du kannst mit einem, wenn du den Anspruch eines Marktführers oder Leaderships im Markt irgendwo dir aufbauen willst, da ist ja nichts mit kopieren, weil dann kann ich ja maximal so gut werden wie der, den ich kopiert habe. Aber
Ja.
ich will ja eigentlich besser sein. Und ja gut, das würde jetzt zu stark vielleicht in ein anderes Thema abgleiten.
Ja, ich finde den Punkt, also ich würde den Ball trotzdem noch mal ganz kurz aufnehmen, weil ich denke, der doch ganz gut passt. Ja. Und zwar sehen Sie, ich würde mal fragen, also du spielst schon in diesem Bereich Business Agility an, ne? Ist das so die Stoßrichtung?
Genau.
Ja, so, und wenn wir halt sagen, so, wir brauchen jetzt Business Agility, also jetzt so unbedingt, ja, weil es fancy ist, ist das ja genauso pfiffig, wie wenn man sagt, wir nehmen jetzt mal Scrum, ja, weil jetzt machen wir alle agil. So, also ohne sich zu fragen, wofür ist das gut? So, wenn ich zum Beispiel einen Steuerberater nehme, ja, bekannter von uns ist Steuerberater und ist da halt unterwegs, dann würde die Business Agility halt nur so bedingt weiterhelfen in diesem Geschäftsmodell, würde ich es mal so formulieren. Ja, also ergo würde es da keinen Sinn machen. Bin ich in einem Bereich unterwegs, wo ich wirklich diese Beweglichkeit halt brauche, ja, und dann nehme ich mal wirklich mal, wo ist das Wort Beweglichkeit? Nicht nur, dass ich es halt schnellstmöglich umsetzen kann und ein Produkt darauf halt anpassen kann, sondern halt, dass mein ganzes Business sozusagen halt auch nach vorne ausgerichtet ist, dann brauche ich dann, ja, dann muss ich an das Gesamtsystem halt ran. Und dann muss ich aber auch wieder die Frage stellen, wofür ist das gut? Ja, und was sind wieder die richtigen Mittel, um es halt einzusetzen? Ja, und eine Firma, die halt komplett klassisch, also ich glaube, die Swiss Bank, ja, also die Schweizer Bank, die haben ja auch einen Teil halt agil umgestellt, ja, aber ein Teil läuft halt eben nicht agil, weil die halt bestimmte prozessuale Abläufe haben, die sind halt starr. Aber die sind halt nicht starr, weil die sich das auch in einer gewissen Art und Weise so ausgedacht haben, sondern du bist ja auch innerhalb eines Gesetzeswerkes, möchtest du so sagen, in der Bank. Also bestimmte Vorgaben hast du, die diese Beweglichkeit auch eindämpfen. Ja, in der Digitalität sind wir ja so ein bisschen halt diese Flexibilität ja sehr gewöhnt. Ja, in einigen Bereichen, und in einigen Bereichen hast du die auch wiederum so nicht. Und da denke ich mal, ist der Punkt halt, inwieweit, ja, was setze ich wie rein, um einen bestimmten Effekt zu haben, und wofür ist das gut? Das
Dann
wäre so
nimmst du ja
mein.
den Punkt mit den Rahmenbedingungen nochmal auf,
Ja,
den wir
genau.
vorher angesprochen hatten. Verändere
Genau.
das, was für dich zur Veränderung, also was du verändern kannst. Und die Rahmenbedingungen sind eben Rahmenbedingungen, die musst du halt entsprechend erfüllen oder bedienen. Wenn man sich jetzt aber am Ende nochmal so fragt, was können wir denn da jetzt so mitnehmen aus der für mich sehr angenehmen Diskussionen um das Thema Praxis, Agilität, wofür ist das gut oder ist das verkopft? Hast du Punkte, wo du sagst, ja, das sind so ein paar Kernfacetten, die ich da jetzt mitnehmen würde, die ich jemandem mitgebe? Ich sag, achte mal da drauf oder mach das so.
Ich würde sagen, was ist erstmal, also das, wenn ich irgendwo als Coach oder Scrum Master oder wie auch immer, also oder ich überlege es halt einzusetzen, dass ich halt schon in dem Moment agil nachdenke. Und was meine ich damit? Mit der Frage, was möchte ich erreichen? Achtung, was ist der Purpose? Ja, also was möchte ich erreichen und wofür ist das gut? Ja, und darauf die Frage und erst dann die Frage zu stellen, wie setze ich das denn um? Und was hilft mir dabei? So, und diese Hausaufgabe ist das allererste. So, und wenn ich halt mit der Gießkanne rumgehe, ja, und sage so, oh, wir haben ein großes Unternehmen und wir haben jetzt so und so viele Leute, da sollen 300 Leute abarbeiten, da reicht Scrum nicht aus, dann nehme ich gleich sofort Safe, ja. Dann hast du halt praktisch den Denkfehler halt nicht nur halt in einem Team, dann hast du nämlich gleich 200 Leute mit bespaßt. So, und wenn du dir dann noch ein paar externe Scrum Master mit reinholst, oder dann hast du einen riesen, Riesengestreit über wahrscheinlich vielleicht 2 Jahre in einem großen Programm, wie viel Selbstverantwortung, wie viel Übertönen von Train Managern oder wie auch immer ich dann da halt drin habe. So, das wäre so das allererste. Wofür ist das gut? Und dann halt auswählen. Und wenn es dann erstmal die erste Antwort ist, dann führen wir jetzt gerade erstmal Pair Programming ein und ein Board, wo wir Aufgaben draufpacken, wo auch immer, wie auch immer und wo auch immer das ist. Das ist der erste Schritt zum Visualisieren, zum Verbessern. Und zum Verbessern führen wir die Retro rein. Dann ist das total super. Dann hat das keinen Namen, aber es ist dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, das zu erreichen, was Sie wollen.
Das kann man ausbauen. Würde ich komplett mitgehen.
Ich würde noch nicht mal so weit gehen zu sagen, wir führen jetzt Pair-Programming ein, sondern wenn wir jetzt Richtung Leadership dann eben denken, da war ja jetzt gerade die Diskussion gelagert, so dieses, wofür ist es gut, was sind meine Ziele, muss man sich eben dann doch die Zeit nehmen, genau diese Frage zu beantworten und sich nicht gedrängt fühlen, naja, ich muss ja jetzt hier nächste Woche am Dienstag da was abliefern und dann muss das Ding stehen und dann nehme ich jetzt safe. Sondern wirklich über das, was will ich dann erreichen und lieber dann die Freiheit an das Team zu geben, zu sagen, ihr seid die Experten, wie wollt ihr zusammenarbeiten, um genau diese Ziele zu erreichen? Und wenn Pair-Programming für euch das Thema ist, weil ihr überhaupt Code schreibt, wenn ich das die Ziele aber an größere Teile der Organisation gebe, wo vielleicht nicht nur eine Softwareentwicklung dahinter steckt, sondern vielleicht auch sich eine Hardwareentwicklung oder Vertriebsthemen oder andere oder Finance, andere Bereiche des Unternehmens, dass ich lieber so einen Rahmen schaffe, in dem klar ist, was ist das Ziel, ein Alignment schaffe, sagen, ihr könnt das wählen, wenn ihr da Unterstützung bei dem Wie braucht, wie das genau geht, klar, dann zieht euch das. Aber das Warum und das Was, also diese Fragen, die müssen natürlich von uns als Organisation kommen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, habt ihr es verstanden?
Genau.
Und das ist total wichtig, sehe ich eben auch so, gerade am Anfang, das als Leader, dieses Alignment hinzubekommen und dann die Freiheit an das Team zu geben, wie ihr es machen wollt, das liegt bei euch, da könnt ihr euch aber auch Support holen.
Genau. Und für jeden, der diesen Punkt dann nochmal in einem Wert wiederlesen möchte, Individuen und Interaktion mehr als Prozess und Werkzeuge.
Da haben wir wieder die Schleife geschlossen zu den Values zum ganz am Anfang. Super.
Ja.
Stefan, ich bedanke mich. War ein sehr nettes, anregendes Gespräch. Mir hat es sehr gut gefallen.
Mir sehr auch.
Toll. Ja, vielleicht hören wir dich ja mal wieder in einer der nächsten Folgen. Wenn ich jetzt mehr über das nachlesen möchte, wo du sagst ja, Zielerreichung ist dir wichtig, Ergebnisse, das Machen, du als Agile Leadership Coach, wo kann man dich erreichen, wo kann ich dich finden?
Ich bin zu finden auf LinkedIn und einfach nach Stefan mit PH und scharf wie eine scharfe Interaktion. Könnte man sagen, oh Gott, was für ein mieser Vergleich. man kann mich jederzeit auf LinkedIn darunter finden und mich auch direkt bei LinkedIn, kann sich jeder eingeladen fühlen, mich darüber direkt anzuschreiben und sich zu vernetzen.
Super, dann würde ich deinen LinkedIn-Link dann auch direkt in die Shownotes packen. Den Namen auch nochmal scharf mit Doppel-F findet ihr dann auch in den Shownotes. Ich freue mich auf eine weitere Diskussion in dieser Reihe Agilität zum Selberdenken. Mal sehen, welche Themen wir uns demnächst nochmal rausgreifen. Und dir, Stefan, vielen Dank für das nette Gespräch. Dann bis bald.
Ich bedanke mich auch. Es war mal eine Ehre und ein Fest.
Ciao.
Ciao.